Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
So, jetzt kommt mein Lieblingsthema. Essen, Backen, Süßes. Ja, ich tingle schon die ganze Zeit bei dir um deinen Stand drumherum. Da sieht ja eins leckerer aus als das andere. Ich muss gerade mal fragen, ob man Klessing sagt oder Klessing. Ich bin ja aus Rheinhessen. Ja, Thomas Klessing. Ich freue mich sehr, weil das Thema, also veganes Backen nenne ich es jetzt erstmal, du erklärst das gleich alles noch viel, viel besser. Das ist was, was mich in meiner veganen Anfangszeit brutal fasziniert hat, weil ich eigentlich gar nicht so der Bäcker bin. Also ich esse es gern, aber ich mache es nicht gerne selber. Und das war in meiner Umstellung auf diese Veganzeit aber tatsächlich eins so der faszinierendsten Themen, wie geil, und das kann man nicht anders ausdrücken, veganes Backen tatsächlich ist. Und ich ganz schnell gemerkt habe, also wenn man so, ich sag jetzt mal, einfache Muffins oder irgend sowas ohne Ei macht, kommt spontan von jedem und es schmeckt ja viel besser. Also ich habe quasi erst beim veganen Backen entdeckt, dass ich diesen Eigeschmack, ich jetzt persönlich, eigentlich überhaupt nicht gemocht habe und war fasziniert, wie geil veganes Backen ist. Aber also wir fangen mal vorne an. Was ist beim veganen Backen, erstmal ganz rudimentär gefragt, anders als beim normalen Backen? Klar, wir verarbeiten keine tierischen Produkte, aber was ist grundsätzlich anders?
Also wir haben das große Thema zum einen mal, dass wir über die Bindung sprechen müssen. Wir haben andere Bindemittel, wir haben andere Quellprodukte, dann haben wir andere Triebmittel. Also wir haben ja ganz viele Mittel, also jetzt auch zum Binden, zum Beispiel Gelatine, die aus tierischen Abfallprodukten besteht. Da geht es darum, wie kriege ich dann die Konsistenz hin, dass es nachher wieder wird, wie jetzt das Produkt mit Gelatine. Also wir müssen uns ein bisschen anders an die Sache rangehen, weil nicht jedes Bindemittel funktioniert in der Verbindung mit dem anderen zusätzlichen Material gleich. Also bestes Beispiel zum Beispiel, wenn man bei uns in den Törtchen sieht, wir haben so eine glänzende Schokoladeüberzug, eine sogenannte Ganache. Die wird im Original mit eingedickter Kaffeemilch gemacht. So, jetzt haben wir weder keine Kaffeemilch noch so eine eingedickte Kondensmilch, so, die aber dazu beiträgt, dass der Glanz entsteht. Und auch die Flexibilität, jetzt ist das Thema, wie komme ich jetzt dahin, dass es trotzdem funktioniert. Also ist der Gedanke das erste Mal, was macht denn überhaupt die Kondensmilch? Was ist die Aufgabe der Kondensmilch in diesem Rahmen? Dann gehen wir zurück zur Biologie und zur Chemie. Dann muss man sich überlegen, okay, was passiert jetzt da in diesem Vorgang? Das heißt also, was ist überhaupt als Beispiel, was ist eine Kondensmilch, was ist zum Beispiel auch ein Käse? Also ich glaube, in dem Beispiel, das mit dem Backen nicht unbedingt was zu tun hat, aber Käse ist ein ganz tolles Beispiel. Was ist denn überhaupt Käse? Aus was besteht Käse? Käse wird aus Milch hergestellt. Was ist Milch? Milch ist nichts anderes wie eine Flüssigkeit mit einem hohen Fettanteil. Ein paar Enzyme dazu, aber das ist ja hingestellt. Ne? So, warum kann ich nicht mit einem anderen Mittel, das heißt, also jetzt nehmen wir mal die Mandel dazu. Mandel hat einen sehr hohen Fettanteil, oder Cashew, Flüssigkeit dazu. Genauso Milchsäurebakterien dazu, passiert genau das Gleiche, es gerinnt. Bakterien dazu, säuert, reift zum Käse. Und so ist beim Backen genauso. Wir haben also auch Hefe, das ist ein Produkt, das ist einfach unumstritten ist, das funktioniert ja ganz toll. Aber dann haben wir andere Triebmittel. Sauerteig auch kein Problem, ist ein natürliches Produkt, auch ein Thema. Aber dann geht's los mit den ganzen Backtriebmitteln, Bindemittel wie Gelatine zum Beispiel. Ne? Und dann ist ja das Thema, jetzt möchte ich zum Beispiel Makros machen. Makros besteht ja aus Eiweiß und Zucker. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das jetzt mit Kichererbsenwasser nehmen. Bei Kichererbsenwasser ist halt sehr unbeständig. Es kann einmal funktionieren, ganz toll, kann aber nicht funktionieren. Liegt an dem daran, dass wir einfach in der Flüssigkeit je nach Hersteller mal mehr eingekochte Stärke haben und mal weniger. Also es geht hier um das Protein. Ich muss sagen, ich arbeite mittlerweile sehr, sehr gerne mit dem Produkt MyEye, weil es tatsächlich jetzt das Bindeglied ist zwischen dem, sagen wir, dem Hühnerei und dem tatsächlichen, sagen wir, pflanzlichen Ei, dass es funktioniert. Also es emulgiert, es bindet, es lässt sich aufschlagen. Also es bindet quasi Luft. Und das noch zu, jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, da gehen wir jetzt mal von der Backstabilität aus. Also das heißt also, wenn ein Eiweiß zum Beispiel jetzt aufgeschlagen unterkommt wird in den Boden, beim Aquafaba ist das Problem, dass wenn es über 88 Grad geht, dann fällt er mal zusammen, weil der ist nicht backstabil. Also brauche ich ein anderes Produkt. So, ich kann das umgehen, indem ich jetzt zum Beispiel jetzt 1% Tobiak-Stärke dazu mische. dann kann man es einigermaßen hinkriegen. Aber es ist immer noch so eine Frage, klappt es oder klappt es nicht? Beim Mai-Eiweiß muss ich sagen, also wer drüben gesehen hat, unser Makaros zum Beispiel funktioniert hundertprozentig, ist ein langer Prozess gewesen, bis man dann, da geht es wirklich um 3 Gramm mehr Tobiaka-Stärke, dann hier mehr Gurkha-Mehl. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, ich nehme ein Mittel, ein Allerweltsmittel und es funktioniert alles in bester Qualität. Wir sprechen jetzt hier über den Produktbereich, wie wir es machen als Konditorei. Zu Hause ist ein bisschen was anderes. Ich kann da zum Beispiel auch jetzt zum Binden Apfelmus nehmen, zum Beispiel gerade wenn wir Thema Muffin haben. Ne? Funktioniert es bis auf gewisse Weise, aber beim Apfelmus ist wieder das Thema, wie viel Flüssigkeit ist im Apfelmus, wie mag ich das, dass es nachher speckig wird oder mag ich lieber fluffig-saftig? Das sind all die Dinge, die man einfach beachten müssen bei der Backerei.
Okay, also ich kenne jetzt so als Hausmann, Hausbackmann, ich kenne also so Apfelmus kenne ich oder so eine halbe Banane kenne ich oder Leinsamen kenne ich, aber ich sag mal, das funktioniert so im normalen Hausbackrahmen. Also ich sage immer bei trockenen Kuchen so genau. Alles was Marmorkuchen so in den Bereich ist oder so.
Funktioniert ja. Also wie gesagt, mit dem Hintergrund, also in der Regel ist es so, dass es sehr saftige bis speckige Kuchen werden, weil wir halt sehr, sehr viel Flüssigkeit drin haben, die einfach nicht rausgebacken wird, also durch die Backzeit. Würde man den Kuchen länger backen, dass er mehr austrocknet, ist natürlich außen sehr trocken, innen wäre dann auch irgendwann in der Form, wie wir hätten. Aber liegt daran einfach, dass man da einfach, klar, durch das Pektin, wenn man jetzt mal das Apfelmus, da ist das Pektin drin, das bindet, aber halt... Man braucht halt so viel Backzeit, dass die Flüssigkeit aus dem Gebäck raus verdampft. Und dann haben wir außen halt einen trockenen Kuchen, innen wäre gut. Deshalb ist es meist so, dass halt die Kuchen in der Regel immer sehr, sehr saftig sind.
Okay. Und ich sag mal, wenn wir jetzt nur einfach das Thema Ei und Backen nehmen. Ich sag mal, das Ei hat ja keine geschmackliche Funktion, sondern das hat ja eigentlich nur eine praktische Funktion letztendlich.
Genau.
Also das ist halt da und das ist schon immer so gewesen, aber eigentlich brauchen tut man es ja nicht zwingend so gesehen.
Geschmacklich gesehen absolut nicht zwingend. Ist ja auch so, dass man durch Kalanamak, also durch Schwefelsalz, kann man ja auch den Eigeschmack ergänzen oder hervorheben. Ich muss sagen, habe ich am Anfang auch damit gespielt, aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach auch das rauslasse, weil ich den Geschmack der Eier...
Also es schmeckt besser ohne?
Also genau. Also mir ist auch
besser ohne.
Aber hier reden wir von Geschmackssache. Ja. Das Gleiche ist zum Beispiel, ich sage Rührei oder Spiegelei, geht als Ersatz nicht vom Geschmack her. Da lasse ich es lieber weg. Meine persönliche Meinung, manche machen es natürlich auf irgendeine Art und Weise, aber für mich ist es eine Sache, wo ich persönlich nicht brauche.
Ja. Und nochmal so als Hausmann-Tipp, Gelatine, mit was?
Da sind wir so im ganz weiten Bereich. Jetzt haben wir gerade schon die Pektine angesprochen. Ja. Dann gibt es eine ganze Reihe noch andere Bindemittel, die aus Pflanzen bestehen, die alle ihre Eigenschaft haben. Zum Beispiel nehmen wir mal das Johannisbrotkernmehl. Ein sehr unterschätztes Produkt. Aus dem einfachen Grund, Johannisbrotkernmehl ist das Bindemittel, was am meisten Flüssigkeit bindet. Also wenn ihr mal ein Problem habt zum Beispiel, jetzt gehen wir weg vom Backen, wenn ihr Spätzle zum Beispiel macht, gebt da einen Tag 1% von der Gesamtmasse an Johannisbrotkernmehl, habt da auf jeden Fall eine bissfestere Spätzle. So ist beim Backen genauso. Okay. Und dementsprechend ist das Thema wirklich so, dass man darauf achten muss, okay, wann nehme ich jetzt welches Bindemittel? Also ich könnte euch ja unzählige Reihe aufzählen, was es an Bindemittel gibt, die ihr im normalen Halt schlecht findet. Aber das Thema, wo ich mich sehr viel mit dem Backen befassen musste oder heute noch befasse, heißt einfach über Bindemittel. Weil entweder habe ich eine Konsistenz, die bröckelt, habe eine Konsistenz, die wie Gummi ist, aber habe nicht das, was ich von früher gewohnt ist, durch Gelatine. Ne? Also dass er einfach rein, was trotzdem weich ist und angenehm. Aber das sind so Sachen, da muss man sehr lange damit rumexperimentieren, um einfach auf das Thema zu kommen, dass es eigentlich wird, wie man es von früher her kennt.
Das heißt, das ist dann schon so ein bisschen produktabhängig. Mache ich eine saftige Torte, mache ich einen trockenen Kuchen oder so. Aber also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da braucht man keine Angst vor zu haben. Das hat man relativ schnell raus.
Ich sage immer für den Hausgebrauch. Bei uns geht es ja darum, die müssen ja tiefkühlfähig sein. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Torte fertig mache, in der heutigen Portionsweise, wie jetzt hier die Konditorei produziert, heißt einfach, die Torten werden fertig eingesetzt. Das heißt also, sie werden die Böden gemacht, kommen in so einen Tortenring und werden dann tiefgekühlt, also schockgefroren. Einfach aus dem einfachen Grund, um sie schneller weiterzuverarbeiten können und um länger haltbar zu machen. So, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel hier ein Produkt, das zum Beispiel jetzt zu viel Wasser zieht nachher, dann läuft man die nachher aus dem Ring raus. Habe ich zu Hause das Problem natürlich nicht. weil da mache ich es in der Regel frisch, mache es dann, wenn ich es brauche, und stelle es auf den Tisch. Aber wie gesagt, wir haben da noch ganz andere Probleme, dann, wie gesagt, dann, dass die Carnage oder der Überzug, dass der nicht abstirbt. Na, hat das jetzt mit der Zuckerkristalle zu tun? Wie werden die Zuckerkristalle gebunden? Wenn Sie zum Beispiel zu Hause was mit Schokolade überziehen und es wird grau, haben Sie in der Regel ein Temperaturproblem. Also in den meisten Fällen ist es dann entweder die Schokolade zu alt oder die Schokolade zu heiß gemacht. Also da müssen Sie sehr, sehr stark aufpassen. Eine Schokolade zum Überziehen sollte nicht mehr wie Körpertemperatur haben, weil sonst stirbt die Schokolade ab.
Deswegen auch das mit dem Wasserbad.
Ne? Ganz genau, nicht genau. Und ja. da trotzdem aufpassen, man kann sie trotzdem zu heiß machen. Wenn sie mal wirklich heißer geworden ist, dann würde ich so weit runterkühlen durch leichtes Rühren, also nicht Luft runterschlagen, sondern wirklich nur durch leichtes Bewegen, dass sie gleichmäßig wieder abkühlt. Und dann, wenn sie aber mit dem Finger, kleinen Finger reingeht oder mit der Lippe probiert und es fühlt sich nicht mehr heiß an, dann kann man es überziehen, aber nicht okay. vorher.
Was mich noch interessieren wird, das Thema Butter. Was ist da so dein Profi-Tipp zum Ersetzen?
Da haben wir wieder ein Thema, also was ganz toll funktioniert, ist Alzan. Alzan hat den Nachteil, dass wir hier Palmöl mit drin haben. Ist das Thema, schließe ich es für mich aus oder sage, okay, es funktioniert und schmeckt. Es gibt mittlerweile 2, 3 neuen Margarine auf dem Markt. Muss ich so sagen, sind wir gerade beim Testen. Also ohne Palmöl, wenn es ohne Palmöl funktioniert, bin ich der Erste, der sagt, ich schmeiße das andere Produkt raus, weil Palmöl muss nicht unbedingt sein, obwohl man darf nicht verwechseln, es gibt trotzdem gute, auch vertretbare Palmöle. Also zum Beispiel das rote Palmöl ist ein sehr teures Palmöl. Das wird nicht durch Rohen oder durch Abschneiden gefunden, sondern wirklich durch wie es früher die Indianer gemacht haben, sie das angrissen und langsam rauslaufen lassen, was dem Baum nicht schadet. Er stirbt dabei nicht ab. Ist aber dann extrem teuer, gut, aber das andere Palmöl ist was, wo ich sagen muss, schön, wenn wir es nicht mehr brauchen.
Okay.
Aber wir brauchen es gerade von der Härte her. Also wenn wir nur reine Margarine ohne Palmöl haben, ist halt, dass die zu weich ist. Zu weich heißt auch, sie bindet also wenig Luft, wenn wir sie aufschlagen müssen zum Beispiel. Wenn wir jetzt irgendwo einen Boden machen, wo wir Zucker und jetzt früher Butter oder Alzan oder Margarine mit aufschlagen, dann ist das Thema, das Produkt muss fähig sein, Luft einzuschließen. Zum einen mal durch den Zucker, zum anderen mal aber durch das Fett. Und wir haben hier halt einfach, wir brauchen dazu ein bisschen Anteil an gehärteten Fetten, um dass es funktioniert.
Okay, und was mich persönlich jetzt ehrlich gesagt am meisten interessiert, ist das Thema Sahne. Also ich mache mir jetzt irgend so einen Apfelkuchen, Pflaumenkuchen oder so. Also für Sahne bin ich bisher zu doof gewesen, sage ich jetzt einfach mal.
Das,
also normale Schlagsahne.
Das Dilemma hoch 3, muss ich zugeben. Also wir haben viel probiert von Sojasahne, was es auf dem Markt gibt. Das Einzige, was wirklich in diesem Bereich funktioniert. So, jetzt müssen wir dann mal auch hier die Augen zumachen, ist Schlagfix. Schlagfix hat jede Menge E-Produkte drauf, wobei man muss mal hinterschauen, was heißen die E-Produkte überhaupt. E365 Gurkamehl, 367 Johannisbräu-Gurkamehl. Also die Sachen müssen zwar als E gekennzeichnet werden, sind aber organische Produkte. Wobei in der Schlagfix sind tatsächlich ein Produkt, ein E-Nummer dabei. Wäre schön, das sind sie auch gerade dabei, das versuchen rauszubekommen, aber das braucht man im Moment noch. Hier geht es wieder um Luft einzuschließen, um Luft zu halten. Aber wie gesagt, da sind sie gerade dabei. Aber es ist wirklich tatsächlich die einzige Sahne, die luftig wird, also die Luft einschließt, neutral im Geschmack ist, ohne dass es Soja oder etwas vorschmeckt. Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich das Dilemma momentan schlechthin. Es gibt ein Produkt, das funktioniert, mehr nicht.
Okay, na, also da ist dann noch Entwicklung da. Was mich noch interessieren würde, ist, also im Moment liest man ja auch gern mal so in Magazinen oder Heften, die auch außerhalb jetzt von vegan sind, so das Thema Rohkostkuchen. Also ich persönlich habe mich, also ich esse die gerne, aber ich vertraue da jemand so wie dir, irgendeinem Profi, der das gut kann, weil ich habe immer Angst, in Anführungszeichen, weil so bei ungekocht und Rohkost habe ich noch so immer im Kopf, wenn da doch was drin ist. Ich meine, es ist ja nichts Tierisches drin. An sich kann ja nicht wirklich was verderben. Aber gibt es jetzt im Speziellen bei so Rohkostkuchen irgendwas, wo man besonders drauf achten sollte? Oder?
Im Allgemeinen ist immer so, bei Rohkostprodukten haben wir halt eine relativ geringe Haltbarkeit. Ne? Also wir sind hier im Bereich des Verfallsdatums natürlich sehr, sehr eng. Wir haben kein Mittel drin, das einfach das länger erhält. Ein Rohkostkuchen sollte innerhalb von 2 bis maximal 3 Tagen, aber höchstens verzehrt sein.
Okay.
Ansonsten finde ich das einen ganz tollen Kuchen zum Einsteigen.
Ja, eben. Also an sich einfach sind ja. die ja, aber wie gesagt, ich habe genau. immer so ein bisschen wenn dann Avocado so drin ist, habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass das irgendwie doch... Nee.
Also zum Beispiel auch Avocado und Schokolade verträgt sich unheimlich toll. Also man kann da wirklich tolle Sachen machen. Jetzt kommen wir mal ganz kurz auf das Thema Zucker. Zucker ist so ein ganz tolles Thema. Wenn wir sagen, ich nehme lieber Agavendicksaft oder einen anderen Zucker. Leute, es ist Zucker ist Zucker. Auch Fructose ist Zucker. Wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, bedeutet das, dass unser Zuckerfettspiegel steigt. Es wird umgewandelt in Ablagerungen. Also Zucker ist Zucker. Wir versuchen zum Beispiel bei uns in der Backwaren so wenig wie möglich Zucker zu verwenden, aber um dass es schmeckt. Und hier reden wir einfach, eine Torte oder ein Kuchen ist einfach ein Genuss. Ja, und da muss ich so sagen, okay, wenn ich das bewusst genieße, das heißt, ich sage, okay, ich esse halt am Tag keine 3 Stück Kuchen, sondern alle 2 Tage oder alle Tage, je nachdem, wie man es auch verwertet, ich nehme 1 Stück Kuchen, dann ist es alles okay. Aber wie gesagt, ganz Zucker weglassen, da muss man sich sehr lange dran gewöhnen und dann schmeckt es halt anders.
Aber es geht. Also ich meine, es ist ja tatsächlich Zucker, nur zum Süßen.
Der Zucker ist nur zum Süßen, der hat keinerlei Funktion. In dem Fall, außer wenn er, wie gesagt, bei aufgeschlagenen Sachen, dann hilft es damit, die Luft einzuschließen. Aber schon statt Zucker einfach nur die Funktion der Süße. Dann gibt es noch, wie gesagt, Birkenzucker. Birkenzucker beim Backen funktioniert gar nicht. Das kann ich euch gleich erzählen. Also ich kann es zum Süßen nehmen, aber zum Backen ist es tatsächlich so, dass beim Birkenzucker der verdampft. Macht unser Gepäck dann beim Backen kaputt, weil er dann ganz komische Gase aus. Also es sind keine giftigen, aber es ist so, es entsteht ein Gas als Triebmittel, das wir einfach nicht berechnen können. Leider, also das wäre die einzige Alternative, wo ich sage, sehr, sehr toll. Man kann es zum Süßen nehmen, für Nachtisch oder so, wo nichts gebacken werden muss, aber sobald Temperatur kommt, ist mit dem Birkenzucker wirklich vorbei.
Okay, das heißt beim Backen mit höherer Temperatur sind dann deine Favoriten mehr so diese flüssigen, also ich sag mal, also es gibt ja Agavendicksaft, Apfeldicksaft,
Birnendicksaft,
also das heißt generell diese flüssigen, diese flüssige Variante von diesen...
Wenn notwendig, dann wirklich der rohe Rohzucker, um einfach da möglichst ein Naturprodukt zu haben in Bioqualität. Ansonsten, wie gesagt, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft zum Süßen. All die Dinge funktionieren, die haben genug Fructose drin. Wunderbar. Auch zum Beispiel man kann ja auch Honig nehmen, also den Löwenzahnhonig oder solche Dinge, wo man selber machen kann, zum Beispiel, wenn man rausgeht. Auch die Dinge funktionieren wunderbar zum Süßen, aber auch zum Backen.
Und das heißt dann bei so kalten Sachen, was ich muss, so Schokoladeverzierung oder so, da ist es dann, da kann ich dann auch zu diesem weißen...
Bei Mousse-au-Chocolate würde ich sogar ganz davon weggehen. Ich würde es wirklich also mit einer sehr hochwertigen Couverture, eine leckere Couverture, also Schokolade nehmen, dann mit Avocados machen. Da kriegt man eine ganz tolle Schokocreme hin, die wirklich sehr fein schmeckt, aber da brauche ich keinen Zucker, da brauche ich nichts anderes wie Schokolade und Avocado. Schmeckt super, okay. Schmeckt super genial. Und dann vielleicht auf dem Boden drauf so eine kleine Torte gemacht. Gerade wenn jemand, sagen wir, Zucker sehr reduzieren möchte, da brauche ich wirklich keinen Zucker dabei, weil durch die Avocado habe ich eine Grundsüße drin. Aha. Durch das Bittere von der, also wir reden immer, je besser das Produkt ich nehme, wie jetzt bei der Schokolade oder wir nennen es Konfitüre, umso mehr brauche ich dann weniger Zusatzprodukte, weil das Produkt an sich schon schmeckt.
Okay. Und wie ist es da mit dem Thema Haltbarkeit? Ist das beeinflusst? Ist es auch so 2-3 Tage? Ist dann
alles, was Rohkost ist,
hält bei mir zwar eh nicht so lange, aber generell.
Noch, ja, genau. Alles, was Rohkost ist, ist immer ein Thema, wo man relativ schnell aufbrauchen sollte. Jetzt wenn man Beispiel Schlagfix zum Beispiel oder solche Torten oder Kuchen, ich meine, da ist es natürlich der Riesenvorteil der pflanzlichen Backkunst, dass es wirklich doppelt und dreifach so lange hält wie einen normalen Kuchen.
Okay. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mit sowas anfange, brauche ich irgendwelche anderen Küchengeräte? Also ich meine, eigentlich so ein Mixer ist, glaube ich, immer ganz gut.
Also wenn ich Mandelmilch oder solche Sachen selber machen möchte, ja. Kann ich mir auch kaufen. Ich sage mal, also wenn man mal versucht hat, Hafermilch selber zu machen, der weiß, von was ich spreche. Also manchmal ist es wirklich besser, ich kaufe ein gutes Produkt, wie ich es daheim versuche, selber zu machen. Weil es ist ganz, ganz viel Erfahrung, um die Qualität hinzubekommen. Lieber dann ein gutes Bioprodukt kaufen, wo ich weiß, es ist ein ordentlicher Hersteller, er macht es ordentlich, bevor mich daheim quäle. Und ich brauche dann halt einen Mixer in der Preisklasse 800 bis 1000 Euro, ist die Frage, rendiert sich das? Also sage ich für den Haushalt, wenn jemand einen Thermomix daheim hat, toll, super. Wenn er es eh zu anderen Sachen braucht, aber extra dafür kaufen, reicht nicht Rührschüssel und ein Rührbesen eigentlich. Wir brauchen ja mal eine Küchenmaschine.
Okay, und jetzt bin ich gerade am Überlegen, das habe ich eben ganz vergessen, vor lauter schon wieder nur ans Essen gedacht. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich auf diese Schiene zu bewegen, zu sagen, hey, wie geht es eigentlich vegan?
Gut, ich hab ja eine ganz eigenartige Vergangenheit, nehmen wir mal so. Ich komme aus einer Gastrofamilie, habe aber immer mit leidenschaftlich Musik gemacht, aber auch gebacken und mit meiner Oma und gekocht. Das war das Thema, ich wollte aber lieber Musik studieren. Meine Eltern, ich komme aus einem normalen Haushalt, hat gesagt, okay, Musiker ist brotlose Kunst. Junge, mach du erst einmal einen gescheiten Beruf. Das heißt, er spricht Koch oder sowas. Und dann unterstützen wir dich. Also durfte ich im Sternehaus im Schwarzwald Koch lernen, habe dann noch Konditorlehre, also Patissier dazu gemacht und habe dann danach meinen Traum erfüllt und habe Musik und Tonmaschen studiert, war dann natürlich auch jetzt die letzten 35 Jahre unterwegs. Und durch meine Bewusstseinsumstellung insgesamt bin ich dann wieder zum Kochen gekommen und dann haben wir gesagt, okay, aber das Kochen kriegen wir jetzt hin. Aber mir fällt echt gute Kuchen, gute, schöne Torten, geschmackvolle Torten, aber was Edles, was Feines. Habe mich dann auf meine alten Tage besinnt und da war das schon so, wo ich sagen muss, eine gute Ausbildung ist heute doch was wert.
Aber wie kam bei dir die Umstellung auf vegan? Gab es da irgendeinen Auslöser oder also?
Ja, ganz geringfügig. Ich habe eine Diagnose bekommen, die heißt Leukämie. Klingt erstmal schlimm, ist heute für mich ein Segen gewesen, muss ich sagen. Ich habe für mich den Schuss von Bug gebraucht, um einfach mal das Bewusstsein wieder zu erlangen.
War bei mir ganz genau. Ja. Ich habe auch erst den Schuss von Bug
gebraucht. Und wir reden jetzt mal, gehen wir mal rein vom veganen Wechsel. Also, mir geht es einfach mal ums Bewusstsein. Ich habe die Diagnose bekommen. Der beste Vorschlag war natürlich gleich, wir machen Chemo. Dann habe ich mir überlegt, halt mal Stopp. Wenn ich das jetzt mache, gebe ich wieder die Verantwortung von mir weg. Sondern habe mich entschieden, ich habe mich entschieden für mich, für meine Verantwortung, für mich selber wieder zu tragen. Und habe gesagt, okay, was für Möglichkeiten gibt es, habe mich erkundigt, habe das tolle Glück, dass ich in Amerika ein altes Ehepaar habe, die mit über 85 Jahren sind, lange in der Krebsforschung gearbeitet haben und die mir dann den Rat gegeben haben, gesagt, Thomas, brauchst keine Chemo, geh mal zu Osteopathen, geh mal dahin, geh mal dahin, versuch mal chinesische Medizin, schau mal, was dir gut tut, wo du dich wohlfühlen könntest. Ne? Aber eines ist noch viel wichtiger, stärke dein Bewusstsein. So, nimm Verantwortung für das, was du tust, wieder. Früher war das so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, es waren immer die anderen schuld. Ich habe mich immer aufgeregt über irgendwas, wo eigentlich völlig belanglos ist. Man nimmt sich dann auch zu wichtig irgendwo. All die Dinge einfach umzustellen, zu sagen, okay, ich bin nicht mehr wichtig. Was ich heute tue, ich mache es gern. Ich muss nicht erfolgreich sein. Ich muss nicht Millionen damit verdienen, aber ich mache es einfach gern, weil das ist das, was mir gut tut. Und durch das kam dann natürlich wieder die Liebe zum Kochen, zum Backen. Und dann war halt mein Anspruch, okay, ich möchte es aber wieder, so wie ich es gelernt habe früher, ich möchte den edlen Geschmack, ich möchte die feine Kuvertüre wieder im Gebäck wirklich schmecken. Ne? Ich will wieder eine Schwarzwälder, die wie eine Schwarzwälder schmeckt. Oder was, egal, wir können nehmen, was wir wollen jetzt gerade. Das war dann, und dann haben wir angefangen zu experimentieren. Am Anfang mit den Böden, da war das Triebmittel. Wie kriegen wir sie wirklich so luftig hin? Wie kriegen wir verschiedene Böden hin? Also für Mandelböden, die sind ja ganz anders mit Marzipan, wie jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Rührteigkuchen. All die Dinge sind wir dann habe ich auch das Glück, ich habe ganz tolle Mitarbeiter, die jetzt auch draußen die Suppe ausbaden müssen, die ich mir ausdenke, die darf dann das dann machen. Aber prinzipiell, ohne die wird das Ganze nicht gehen. Weil ich, wie gesagt, ich entwickle die Sachen mit, zum Teil dann auch mit Ihnen mittlerweile, aber letztendlich tun es meine Mädels.
Okay. Ja. Und wenn ich es richtig weiß, du bist aber auch im Thema Brotbacken unterwegs, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so, das ist ein bisschen neuer, oder? Ist das schon, Thema?
Brotbacken ist schon ganz, ganz, ganz lange Thema. Also muss ich sagen, Brotbacken backe ich schon auch vor meiner veganen Zeit. Hat eigentlich mit dem veganen Weg ganz wenig zu tun, sondern ich habe einfach mal gemerkt, wenn ich jetzt je nachdem, wo ich mein Brot hole, ich vertrage das nicht, weil einfach viele Zusatzstoffe drin sind, die mein Körper einfach nicht will.
Also wir haben ja bei den Foodfightern in Mainz so ein normales Weizenbrötchen, so ein Billigbrötchen analysieren lassen. Da kriegst du das Grauen.
Magst du nicht wissen, was alles drin ist. Ja.
Da ist aus jeder Mülltonne gesünder, jetzt mal ganz krass gesagt. Also es ist ich sag mal, viele haben so ein bisschen, also ich backe mein Brot tatsächlich, das Einzige, was ich regelmäßig mache, ich backe mein Brot tatsächlich selbst, auch auf der Grundlage, dass ich fast kaum ein Brot von einem Bäcker oder so vertrage. Beim Thema Brotbacken kann man jetzt aber, was das Thema vegan angeht, eigentlich relativ wenig falsch machen, oder?
Ja, die meisten sind ja schon vegan von Haus aus. Nehme ich mal ein Ciabatta, also ich muss halt dann, also mal manche nehmen dann Schmalz, nehmen wir jetzt beim Laugengebäck, braucht kein Mensch den Schmalz. Bringt, früher haben wir gesagt, es bringt einen Geschmack, es bringt die Geschmeidigkeit im Teig, alles Humbug.
Also das muss so sein, weil also ich meine, wir haben ja in Mainz die Firma Ditsch, den Brezelbäcker.
Richtig.
Also die backen jetzt seit, glaube ich, einem Jahr, also die ganze Zeit war es so bei denen, Brezel sagt man bei uns, gab es immer vegane, also extra Brezel vegan, und irgendwann war das vegan weg, und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, gibt's sie jetzt nimmer? Und dann bin ich hin, habe gefragt, und haben die gesagt, nee, die Brezeln sind jetzt bei uns per se vegan, weil das braucht kein Mensch, was wir da eigentlich so reingemacht haben. Also das war
Ich sage immer was ganz Tolles. Wir haben jetzt immer das große Thema, was so aktuell ist Fermentieren. Ich bin kein großer Freund, gebe ich zu, vom Fermentieren, weil bis zum gewissen Maß vertragen wir das, die Fermentation im Körper, können das mit unseren Enzymen zerlegen, aber wir brauchen es nicht unbedingt. Was hingegen beim Brot unheimlich wichtig ist, ist zum Beispiel der Sauerteig. Also Brot mit Sauerteig ist zum Beispiel viel, viel verträglicher, wenn jemand empfindlich ist, wie jetzt ein anderes Brot. Also, und ein Sauerteig ist wirklich ganz, also wenn man es ganz einfacher machen möchte, kaufe ich ein fertiges Päckchen Sauerteig, das war Frischsauerteig, setze es an, tue das in eine Dose, in den Kühlschrank rein und nehme fürs nächste Mal ein bisschen raus und tue wieder Neues rein. Dann kann ich meinen Sauerteig selber, ganz einfacherweise selber ziehen. Das ist nicht, und irgendwann werde ich merken, okay, was brauche ich noch mehr? Brauche ich mehr Säure in meinem Sauerteig? Dann gebe ich einfach noch ein bisschen was zu oder muss ein bisschen süßer sein. Und so kann ich meinen Sauerteig immer selber machen. Und wenn ich einen Sauerteig daheim im Kühlschrank habe, habe ich innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde wirklich ein tolles Brot gebacken, das verträglich ist, das ich mit Brotgewürze zum Beispiel toll aufwerten kann. Das kann ich weiß machen, ich kann Oliven reingeben. Wie gesagt, wenn bei mir zu Besuch jemand kommt, ich habe kein Brot daheim, dann mache ich einen Ciabatta innerhalb von einer halben Stunde ist das Brot fertig. Was ist denn das? Was ist denn ein Weißbrot? Ist es Wasser, Hefe, Salz, ein bisschen Öl? Mehr ist es nicht. Wichtig ist halt, dass der Anteil vom Salz stimmt. Also okay. wenn man jetzt beim Weißbrot zum Beispiel zu wenig Salz reingibt, dann schmeckt es immer fad. Ja, also so, ich sag mal jetzt, in der Menge von 500 Gramm Teig brauchen Sie schon 6 bis 7 Gramm Salz, damit es schmeckt. Und wenn man es dann noch ganz besonders soll, nämlich ein paar frische Kräuter oder getrocknete Kräuter sind zum Backen einfacher, muss ich dazu sagen. Ich nehme ein paar italienische Kräuter mit rein und habe ein wohlduftendes Brot innerhalb kurzer Zeit.
Und beim Thema Hefe, diese normale Frischhefe, oder wie ist da?
Die normale Frischhefe hat den Vorteil, dass sie halt vom Geschmacklichen her ein bisschen stärker ist. Aber es funktionieren beide. Also rein von dessen, was Funktion angeht, ist es so, dass beide gleich gut funktionieren.
Also da gibt es keinen Unterschied zwischen dieser Trockenhefe und
reine Geschmackssache. Also da ist wirklich so, dass wenn jemand den Hefegeschmack mehr mag, nehme ich gerne Frischhefe. Wenn ich jetzt nichts anderes zu Hause habe, wenn man Trockenhefe kann ich unheimlich verlagern, habe ruckzuck einen Hefeteig gemacht.
Okay, das heißt, das Wichtigste ist tatsächlich das Thema Salz.
Richtig, ja.
Okay.
Also es ist schon so, dass ich probiere ganz viel auch aus und bei anderen. Und dann merke ich immer wieder, das gleiche beim Nudeln zum Beispiel, wenn Sie nicht genug Salz ins Nudelwasser geben, wird die Nudel nie richtig schmecken. Sie brauchen einfach auf einen Liter Wasser in der Nudel 17 bis 18 Gramm Salz. Weil das Salz kriegen Sie nie mehr, wenn Sie nachher nachsalzen, den Geschmack kriegen Sie nicht mehr hin. Also da, es muss richtig, wenn Sie probieren, Ihr Salzwasser zum Nudeln abkochen, das darf ruhig nach mehr schmecken. Also richtig salzig. Sie machen echt nichts falsch, aber die Nudel gewinnt durch das.
Okay. Und ich sag mal, du bist ja bei dir ist es ja auch tatsächlich dein Beruf. Also du bist jetzt hier auf der Messe vertreten, einmal hier, einmal da, ne, genau, wenn ich es richtig weiß. Hast aber auch ich will nichts Falsches sagen, Stuttgart, in welchem Stadtteil?
Genau, im Stuttgart-West haben wir das Kaffeebistro zum Schlägigen Eck, öffne gerade in Aalen ein neues Kaffeebistro und in Sonthofen, und 2019 kommt noch Heilbronn und Ulm dazu. Ja, genau, und wie gesagt, ich bin ja viel auf der Bühne unterwegs, darf Familie als einzigster vegane Repräsentant unterwegs sein, den großen Messen, also internationalen Messen, weil die auch gemerkt haben, dass sie einen ganz großen Kundenkreis gewinnen können durch die bewusste Ernährung. Wir sprechen nicht mal unbedingt von Veganen, sondern von bewussten, ganz viel Gemüse. Und wenn man einfach mal die Vorteile vom Dampfgarer weiß, dann wie das schmecken kann, im Gegensatz zum Wasser gekocht.
Und aber jetzt in deinem Restaurant, Bistro, gibt es da nur Kuchen oder kochst du auch normale?
Nee, wir haben ganz normale schwäbisch-bayerische Küche.
Ja.
Halt auf pflanzlicher Basis. Also bei uns gibt es weit auch Kaspersnödel auf Sauerkraut, bei uns gibt es einen Gulasch, bei uns gibt es ein Wildpilzragout. Es gibt jeden Tag ein Tagesessen, frisches, also ganz unterschiedlich und je nach Saison und Jahreszeit natürlich wechselt es auch wieder. Jetzt im Winter wird es wieder heftig.
Okay, was isst du so privat am liebsten?
Das heftig, deftig, schwäbisch-bayerisch.
Okay, ja gut, ich esse auch heftig, deftig eigentlich so am liebsten oder so, ja.
Ja, also für mich ist es einfach so, war auch die Überlegung, als ich angefangen habe, wieder vegan zu kochen, in welche Richtung gehe ich überhaupt für mich? Dann habe ich gedacht, okay, was schmeckt mir überhaupt selber? War auch klar, okay, ich mag den Geschmack von Kässpätzle, ich mag den Geschmack von einem geschmorten Braten zum Beispiel.
Kässpätzle muss ich gerade mal reinkrätschen, die... Also wie macht man Kässpätzle ohne Käse? Jetzt mal ganz naiv gefragt.
Wir machen es mit Pflanzenkäse. Es gibt ja mittlerweile, wirklich die Entwicklung ist Gott sei Dank sehr vorangeschritten. Es gibt Mandelkäse, es gibt Cashewkäse. Man braucht gewisse Reifegrade, bestimmt unterschiedliche Geschmäcker. Das zu mischen und dann als Kässpätzle machen, schmeckt das wirklich. Es schmeckt nicht wie Allgäuer Kässpätzle, weil der Käse ist einfach Käse.
Ja, solange sie ja gut schmecken.
Aber sie schmecken echt toll, man kann hier probieren, aber es funktioniert wunderbar mittlerweile. Also ich bin auch ganz Freund von Hefeflocken und die ganzen Geschichten schmeckt mir persönlich nicht. Aber jetzt mit dem Käse ist zwar keine günstige Angelegenheit, aber für mich ist halt Essen Genuss.
Ja, und was bei Spätzle haben wir gesagt, da hast du Mai-Ei empfohlen. Mai-Ei,
genau.
Ja. Das muss ich mal ausprobieren.
Also ich würde auch immer dazu, jetzt wenn wir schon dabei sind bei den Tipps, immer ein bisschen Grieß dazu reintun, weil da haben wir den bisschen Kriege bei der Spätzle. Ne? Also dann werden sie einfach ein bisschen bissfester, lassen sich auch besser verarbeiten.
Also ich weiß, man kann dich ja auch auf den verschiedenen Messen sehen. Du kochst auch mal und bist auch so da. Jetzt heute kann man auf jeden Fall mal essen bei dir. Gibst du auch Kochkurse?
Ja, oder, leider.
Ich meine, irgendwann ist ja auch mal 24 Stunden.
Genau, ich habe eine Kochschule auch noch. Leider war es in dem Jahr wirklich so, dass der Erfolg mich da ein bisschen eingeholt hat. Ich das wieder zurückschrauben musste, einfach der Tag hat 24 Stunden. Im Herbst haben wir wieder ein paar schöne Kurse drin. Im Frühjahr gibt es wieder Kurse. Geht da über Timo Franke wird im nächsten Jahr bei uns im Kochkurs halten. Dann andere bekannte Köche wie Sebastian Korbien und so kommen dann zu uns in die Kochschule. Weil ich einfach sage, ich allein bin nicht derjenige, der kochen kann, sondern es gibt noch ganz viele andere tolle Kollegen, die es auch können. Und ich finde einfach, je mehr Input man bekommt, weil also wenn jetzt 2 Jahre im gleichen Ort Kochkurse gibt, irgendwann war jeder mal da, kennt irgendwie die Kochweise von dem Koch, egal wie er dann heißt. Deshalb finde ich es dann toll, wenn man dann einfach verschiedene Sachen mal sieht. Weil wir kochen zwar alle nur mit Wasser, aber jeder hat doch seinen eigenen Stil, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und dann finde ich es einfach toll, wenn die Leute, für mich geht es darum, dass der da war, einfach was mit heimnimmt.
Also ich meine, das ist auch die beste Botschaft per se, wenn ich irgendwo rausgehe und sage, boah, Mensch, das war lecker. Und dann vielleicht erst beim Rausgehen sogar merke, ups, das war vegan. Oder ich nehme jemand mit. Das ist auch eigentlich, also ich meine, ist die beste Botschaft.
Das ist was ich ganz viel erfahre. Wir sind zum Beispiel jetzt in 3 Wochen sind wir in Ravensburg auf der Gusto. Die Gusto ist eine ganz tolle Messe, ist eine allgemeine Verbrauchermesse. Wir sind tatsächlich der einzige vegane Stand. Und bei uns stehen immer Schlange.
Ja, so muss es sein.
Ja. Und die Leute kapieren erst immer gar nicht, dass es vegan ist. Also wenn wir zum Beispiel angehen, wir machen da Stutzkrapfen mit dem Trüffelschaum, solche Dinge, wo man erst mal gar nicht draufkommt, dass es vegan sein kann. Oder unser Kaspersnödel auf Sauerkraut. Ne? Jeder liest nur Kaspersnödel auf Sauerkraut, der liest weder Thomas Klessing vegan Fine Food oder schon irgendwas. Die checken das gar nicht. Und nachher kommen sie und sagen, es ist lecker. Und dann sehe ich, naja, haben sie gemerkt, dass es pflanzlich ist. Wie, was, wo.
Ja,
nee, war lecker.
Das.
Also das ist für mich einfach das, wie man die meisten Leute erreichen können, ohne den Finger zu heben.
Aber ich frage mich immer so ein bisschen, also ich meine, wie es vorhin noch mit Bären so schon von hatte, ich frage mich immer so, das frage ich auch jeden, der jetzt zu mir kommt, an was liegt das? Also zum Beispiel, ich finde gerade beim Backenthema Gelatine, wenn man einmal gesehen hat, wie Gelatine hergestellt wird, aus diesen Schlachtabfällen, was da rausgekocht wird. Also warum sind die Leute nicht so vernünftig zu sagen...
Kann ich ganz einfach sagen, viele interessiert es einfach nicht. Wir haben eine Gesellschaft, die ist egal. Also wir haben wirklich ganz viele Leute, was ich ja, Fleisch oder Gelatine zum Beispiel, will ich gar nicht sehen, interessiert mich nicht. Mir schmeckt es einfach, ich esse es. Was soll das? Ne? Also wir haben schon eine Gesellschaft, es wechselt sich gerade so ein bisschen, aber es ist ein langer Weg noch. Aber wir haben auch, man sieht zum Beispiel an ganz vielen Fastfood-Ketten, an dem was heute auch die Bäckereien, die früher wirklich selber Brot gebacken haben, heute haben wir Standard-Brotgebäck. Also das Brot beim Bäcker Müller, Meier, Huber, egal, es kommt alles von der Beko, die gleiche Backmischung, schmeckt überall gleich. Und wir Menschen sind einfach jemand, der nach der Erfahrung lebt. Wir haben den Geschmack im Mund und je mehr der Geschmack versaut wird, bestes Beispiel ist Kinder und Gemüse. Ne? Ein Kind ohne Gemüse aufwächst, wird es nie Gemüse mögen. Wenn ich den von Haus aus an den Geschmack gewöhne, wird es immer Gemüse essen.
Also ist es zwischen Gewohnheit aufwachsen und es war schon immer so, auch so ein bisschen.
Ganz
so.
Genau.
Also, aber ich frage mich halt, weißt du, so diese, auch so diese Fernsehköche oder so diese prominenten Köche oder so, dass die müssen ja nicht von heute auf morgen irgendwie vegan kochen, aber so wenn man so manche Sachen sieht, die so beim Kochen verwendet werden, die sind ja, wenn man ehrlich zu sich selber ist, sind ja eigentlich eklig.
Also, aber warum, wenn man es mal ganz genau betrachtet, und ich glaube, ich schaue mal so ziemlich viele Sendungen an, es wechselt ja immer mehr. Also es ist nicht so, ein Alfons Schubeck, der kann ja nicht heute, der hat sich jetzt über 40 Jahre seinen Hof als Koch aufgebaut. Wenn der jetzt auch anfangen würde, von heute auf morgen umzuschwitzen, würde er sich, glaube ich, erst mal schwer tun. Also da ist es auch die Angst. Angst ist halt immer was uns begleitet oder möglichst halt nicht begleiten sollte. Aber da ist wirklich so die Angst. Aber wenn man jetzt mal genau hinschaut, wie viele Gerichte mittlerweile auch bei diesen Köchen immer mehr in die Richtung Mediterran, sie bezeichnen als Mediterran, aber es vegetarisch vegan ist.
Ja, das ist so eine charmante Ausweich.
Genau, ja. Weil sie auch selber merken, hoppla, da tut sich was. Und sie wollen auch den Zeitsprung nicht verpassen. Aber ich denke, es dauert noch eine Weile, aber es kommt immer mehr. Also ich bin mal überzeugt. Das Schlimme ist zum Beispiel jetzt, dass wir veganen Köche da ganz schwer rankommen an die große Öffentlichkeit. Ich habe jetzt vielleicht nächstes Jahr die Chance, dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber die Anfrage ist gerade da. Das wäre schon der erste Schritt, zu sagen, okay, ich koche einfach gegen diese Köche und zeige einfach, dass
Also ich komme ja aus diesem Business. Ich mache ja bin ja seit 20 Jahren Journalist und bin auch viel unterwegs für ZDF, SWR gewesen. Ich verstehe es nicht bis heute, warum sich kein Sender so richtig mal rantraut an diese Nummer. Man muss ja jetzt nicht gleich eine riesen Staffel machen oder das vegan nennen, aber dass es nicht mal so im Ansatz wenigstens mal so einen Versuch
gibt. Haben wir doch schon, wenn ich überlege, dass bei The Taste zum Beispiel, bei The Taste war schon 2-3 Mal vegane Küche dabei.
Ja, aber das ist immer so halbherzig.
Ja,
also das ist immer so ein bisschen alibimäßig.
Es ist der Anfang. Klar, ich meine, Öffentlichkeitsarbeit war selber, ist heute nicht mehr das, was früher war, sondern es ist alles irgendwo, ich sage immer, die Lobby steuert.
Ja, da muss ja, halt, ich bin da zugegeben auch zu ungeduldig wahrscheinlich. Ja, aber
da, wo das Geld herkommt, wird einfach, geht Wind lang und nur wir alle können zusammen was dagegen tun, wenn man sagt, okay, ich habe mir heute riesig gefreut, meine Eltern.
Also ich kenne es halt, ich habe lange Jahre in der Kocharena, später dann Grill den Hänsler mitgewirkt. Ich weiß nur, wir hatten einmal eine Riesendiskussion und dann habe ich da auch nicht mehr mitgewirkt wegen Thema vegan. Also ich will jetzt keine angreifen, um Himmels Willen. Da war es halt so, da haben sich irgendwie alle strikt gegen gewehrt und am Ende hat dann die Moderatorin, die Ruth Moschner, die war die Einzige, die Eier hatte und hat dann einen Gang, also es gibt ja immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und hat dann einen Nachtischgang in vegan gemacht, also in vegan gegen nicht vegan und das war ein riesen Tamtam, also da wird dann auch immer so ein riesen Wirbel drum gemacht. Ich denke mir immer, wenn die jetzt so ein Wirbel drumherum machen würden, dann haben die Jury dann noch ihre Witzchen passend dazu gemacht, dann wäre das halt auch einfach viel normaler.
Absolut. Ich denke aber, das Problem liegt auch schon an dem, was man zum Beispiel selber ein bisschen fabriziert hat. Es ist, manche Menschen erwarten Toleranz, also ich gehe jetzt gerade mal vom Veganen aus, aber geben keine Toleranz. Wer von uns hat das Recht, über den anderen zu urteilen? Mal ganz ehrlich. Ich sage, okay, ich kann immer für mich verantworten, ich kann es für mich leben, ich kann das nach außen auch sagen, okay, ich mache das aus diesem Grund. Aber jemand anders dafür Mörder zu schimpfen, finde ich schon ein bisschen harter Tobak. Aber das haben wir genug im Tierschutzszenen. Also ich muss ganz klar sagen, ich werde ganz oft angefragt an solche Gesellschaften. Ich finde es toll, was sie machen, nur manchmal ist es immer zu arg die Brechstange. Also ich denke mal einfach, wenn man offener auf die Leute zugeht und sagt euch zu, bei mir ist es die Geschichte zum Beispiel, die dahinter steckt. Ich bin daraus Veganer geworden und probiere mal. Und meine Erfahrung ist einfach so, durch das Vorleben und durch das, sagen wir, wo die Leute mich sehen, wie es mir geht jetzt und sie beobachten, wachen einfach mal viele auf. Gerade mal gesagt, also mein Papa war halt da, der das erste Mal jetzt vegan gegessen hat. Das erste Mal. Und er war begeistert.
Ja,
also...
Ja?
Also, weißt du, das sind genau die Sachen, einfach, mein Papa wird jetzt 80. Also, es ist nicht so eine Alterssache, sondern mein Papa wird jetzt 80. Und die sind eine Generation, die einfach so strikt weg... Also, die hören vegan, da ist es schon vorbei.
Also ich kenne es, meine Mutter ist 73, die hat es so ganz langsam, der habe ich dann immer mal Kuchen mitgebracht und bei der ist es mittlerweile so, wenn ich komme, macht sie mir so meine Lieblingsgerichte und fängt an, die tatsächlich mittlerweile zu veganisieren. Also ohne, das funktioniert ohne Druck, absolut, ohne Zwang, absolut am besten. Aber absolut, ich denke mir immer, weißt du, gerade so die Gastronomie oder so, die können ja gerade mit dem Geschmack überzeugen. Also
ja, aber es ist, muss sehen, erstmal ist das vegane Kochen oder Backen ist eine andere Geschichte. Ja. Wir haben andere Vorgehensweise, wir haben zum Teil aufwendigere Wege. Ist es so. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt zum Beispiel im Restaurantbereich, ich habe 40 Sitzplätze, ich habe 3 Köche. Jetzt tun 38 Personen, bestellen normal 2 vegan. Das heißt, 3 Köche müssen die 38 Essen machen, einer macht vegan. Effizienz ist auch hier ein Thema.
Ja klar, und Gastronomie ist eh ein hartes Pflaster,
genau,
so oder so.
Und, also, und da ist es aber mittlerweile, aber viele kapieren es einfach jetzt momentan, dass sie einfach was ändern müssen. Wir haben ganz viele Gastronomen als Kunden, die sagen, okay, abgepackt das Menü, machen wir es warm machen, haben 3-4 Menüs zur Auswahl.
Somit das sind sie, aber das ist auch eine tolle Möglichkeit.
Das ist genau mein Weg, wo ich sage, okay, Leute, ich kenne die Küchengeschichten, ich weiß, wie es in solchen Küchen abgeht, ich habe für euch die Lösung. Auch im Backen zum Beispiel. Wir liefern mittlerweile 40 Cafés, die sagen, okay, ich brauche was, weil ich die Kunden habe. Ich will die Kunden auch zufriedenstellen, weil bei mir kommen einfach omnivore Menschen, bei uns kommen Vegane. Ich will aber für beide etwas Tolles da haben.
Okay, das heißt, du belieferst aber auch tatsächlich zum Teil andere Gastronomen?
Ja, klar, logisch. Ja, ich brauche den Ego doch nicht. Mir geht es darum, dass wir die Leute überzeugen.
Ja, das meine ich ja. Ich meine, das ist ja eine bessere Möglichkeit, gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Also das ist ja cool. Wer was über dich wissen will, ich weiß, du bist auf jeden Fall mal in Facebook, das weiß ich.
Genau, also auf Facebook zum Steckigen Eck, Thomas Klessin, Gemüsespeiserei. Die neue Homepage ist ja am Start, www.fein-vegan-food.de ist die neue Homepage, weil die Thomas Klessin wurde und die Gemüsespeiserei wurde leider gehackt. Ja. Jetzt haben wir eine neue Homepage, aber einfach mal reinschauen, www.fein-vegan-foods.de. Dann könnt ihr auch sehen, wo ich bin, was ich mache. Genau.
Und am besten da essen gehen, da Nachtisch kaufen, kann ich nur sehr empfehlen.
Nicht nur bei uns, sondern wir haben auch nebenan tolle Maultaschen, wir haben hier tolle Produkte, genießt alles. Es muss nicht jeder zu mir kommen, um Gottes Willen. Ich bin jemand, der sehr offen ist, der am anderen auch was gönnt und einfach jeder durchprobieren, auf was er Lust hat. Wer Maultaschen mag, dann isst er bitte Maultaschen.
Ja. Und ich meine, man findet dich auch hier an den Ständen, wer noch Fragen hat,
genau,
du bist ja hier auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals.
Gerne.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören.
Danke.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner.